Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regional, diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Das ist eine Sendung, die über das Unglück von einer anderen Concordia berichtet. Über die umstrittene Beleuchtung der Jungfrau redet und der vom Tessiner Ufer vom Lago Maggiore über auf Italien schaut und sieht, dass der Nachbarstaat sparen und so dem Tessiner Tourismus könnte schaden. Das ist Regional Diagonal. Mein Name ist Matthias Baumer. Vor der italienischen Küste liegt Concordia halb im Meer. Das Schiffsunglück von einer anderen Concordia hat die Zürichsee-Zeitung ausgraben diese Woche. Vor 140 Jahren ist es passiert auf dem Zürichsee. Michael Hiller.
Ein Kapitän, der sich, vorsichtig ausgedrückt, nicht ganz korrekt verhalten hat, ein Schiff, das nahe vom Ufer gefahren ist, und natürlich der Name. Concordia. Die ganze Schuljugend von Meilen war an dem 29. August 1872 auf der Concordia gewesen. 450 Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Schulpflege. Passiert ist es zu Obermeilen kurz vor der Ankunft, am Abend. Die Kinder haben den Eltern am Ufer gewunken, im Geschrei hat man das eigene Wort nicht mehr verstanden. Auch der Matros nicht, der gesehen hat, dass Concordia direkt auf ein anderes Dampfschiff zusteuert, St. Gotthard. Stopp, hat er gerufen. Der Steuermann, der Kapitän also, hat das nach der Überlieferung zwar gerade noch knapp mitbekommen, aber im Maschinenraum ist das Stopp definitiv im Kinderlärm untergegangen. Wer das dann falsch ausgewichen ist, weiss man nicht mehr. Aber dass der eine Kapitän nach rechts und das andere Schiff nach links ist und damit beide genau aufeinander zu, ist fatal gewesen. Und dass der Kapitän von der Concordia vorher mit dem Lehrer zünftig bechert hat, nicht besonders hilfreich für so marinetechnische Manöver. Besoffen ist übrigens nicht bloß der Kapitän gewesen nach dem Ausflug, sondern auch die Schulkind. Bier und Wein zum Mittag hat vor 140 Jahren nämlich zur normalen Verpflegung der Jugend gehört. Und offenbar auch von der Besatzung. Resultat von dem schwersten Unglück von der öffentlichen Seefahrt auf dem Zürichsee. St. Gotthard ist gesunken, die Concordia mit viel Glück noch zum Schiffsteg gekommen. Zwei Tote. Nur zwei Tote, muss man wahrscheinlich sagen.
Z Obermeilen am See steht ein Brunnen mit einer Mädchenfigur, die Wasser in einen Trog schüttet. Sie erinnert an das Unglück von der Concordia 1872. Prozent von dem Geld, das ein öffentliches Gebäude kostet, geht in Kunst am Bau. Brunnen, Bilder, Bildhauereien. Statt in so etwas geht jetzt das Baden das Geld in eine junge Kunsthistorikerin und Kuratorin, in Nadia Baldini. Die Berufsbildungsschule zahlt sich mit diesen 1,2 Millionen Franken, die für Kunst am Bau geteicht wären, einen Kunstlehrstuhl und stellt Nadia Baldini für 3 Jahre an. An Seien hat der Alex Moser Fragen gehabt.
Nadia Baldini, Sie sind jetzt eigentlich die Kunst am Bau an dieser Berufsbildungsschule Baden. Sie sind aber keine Statue. Was macht Sie denn besser als eine Statue?
Also ich weiss nicht, was mich besser macht, aber Kunst am Bau hat ja manchmal das Problem, dass sie einfach so quasi als Beigemüse noch von der Architektur fungiert. Das bin ich nicht. Und dann ist natürlich noch die Frage, so Statuen oder so traditionelle Skulpturen, die bleiben ja für die Ewigkeit. Und die Schule verändert sich ja. Und dann ist vielleicht die Idee von dem Kunstlehrstuhl, der 9 Jahre geht und der dynamischer ist, ein innovatives Projekt.
Was haben Sie denn vor mit den Schülern? Was machen Sie mit denen?
Ich glaube, etwas, was wichtig ist, dass ich möchte Künstlerinnen und Künstler zusammenbringen mit den Berufslernenden und dass es Workshops wird geben, dass es verschiedene Gemeinschaftsarbeiten geben oder auch Interventionen von der Kunstseite her und dass dort wir gemeinsam eine neue Sicht auf vielleicht die Welt oder auf auch Arbeitsprozesse ausgebreitet werden können.
Was hat die Öffentlichkeit von dem? Oder die Öffentlichkeit hat vom Kunst am Bau, dass sie, wenn sie das Gebäude sieht, auch noch etwas Schönes sieht, eben Kunst sieht. Von dem sieht sie ja nichts mit Ihnen am Kunststuhl.
Also schön, ich weiss ja dann auch nicht, ob das die Aufgabe ist, schön zu sein von der Kunst im öffentlichen Raum oder von der Kunst am Bau. Und das ist ja dann eben auch immer der Streitpunkt. Was soll das jetzt? Ist das jetzt schön? Und ich glaube...
Es kann auch hässlich sein in dem Fall. Aber es ist etwas, was man sieht, etwas, was auffällt. Eine Bereicherung, sage ich, für die Öffentlichkeit.
Ja, Man investiert ja etwas in die Bildung von diesen Jugendlichen, die alle einen angehenden Beruf haben. Und unter Umständen schafft man es natürlich, gewisse neue Sichtweisen in diesen Jugendlichen zu installieren oder sie zu ermutigen, andere Horizonte zu sehen, so Horizonte weiter. Und ich glaube, das hat einfach gesellschaftlich gesehen natürlich dann auch ein Stück weit Nutzen, der aber nicht so direkt messbar ist. Und das ist ja auch eine Frage, die man sich stellt, was ist denn der, muss denn Kunst ihren Nutzen, muss denn der messbar sein?
Sagt Nadia Baldini, Kunstlehrerin im Bau an der Berufsbildungsschule zu Baden mit dem Geld, das für Kunst am Bau gedeicht ist. Ob Kunst schön oder hässlich ist, ist, wie im Gespräch gehört, ja Geschmackssache. Und so hat es Leute gegeben, wo Fei ein bisschen Freude hatte, wo der Lichtkünstler Geri Hofstetter letzthin ein riesiges Schweizer Kreuz an die Nordflanke der Jungfrau beamt hat. Aber wo dazwischen auch noch das Logo der Sponsoren an der Jungfrau geleuchtet hat, eine Kleidermarke, eine Uhrenfirma oder ein internationaler Pharmakonzern, hat es eben noch Leute gegeben, die ziemlich den Kopf geschüttelt haben.
Dass sie das anbeamen, da, mit dem kann man vielleicht noch leben, aber dass sie das noch mit Bayer Reklame machen, das finde ich ein bisschen
neben. Es ist schon zu gross, das Bayer im Verhältnis Jungfrau. Bitwerbung ist gut, aber dezent muss sie sein.
Ich begreife, dass man ein Kunstprojekt finanzieren muss, das ist mir klar, aber wenn das der Preis ist, dass man dann Bayer so deutlich auf den Schweizer Bergen sieht, finde ich es nicht ironisch.
Die Reklame ist für mich eigentlich nicht mehr akzeptabel. Oder? Also wenn wirklich jetzt auch noch die Naturschönheit missbraucht wird für Werbung, ich finde es nicht so sympathisch.
Unsympathisch, meinetwegen, aber konsequent ist das. Die Werbung an der Jungfrau meint der Toni Kohler.
Wer A sieht, muss auch B sagen. Wenn man die freie Marktwirtschaft etwas Gutes findet, dann gehört da untrennbar auch die Werbung dazu. Und die segensreiche Konkurrenz spielt halt auch bei der Reklame. Im Kampf um die Aufmerksamkeit greifen die Unternehmen ging wie weiter aus in ungewohnte Felder. Die Schneefelder vom Alpenkranz setzt dabei nicht zuerst mal Bericht. Bei so einer Beimer-Aktion von ein paar Jahren im Engadin am Gorwatsch ist die Sponsorenwerbung zwar noch klein in einer Ecke gewesen. Jetzt an der Jungfrau, Fußballfelder gross bis auf einen Gipfel. Schritt für Schritt geht's vorwärts. Schon seit die Frontseiten von Zeitungen zu Werbeträger geworden und das jungfräuliche Blau von der Zürcher Tram ist scheint's bald auch nicht mehr tabu. Zwar dünkt es ihm bei jedem solchen Schritt, irgendwann sei es dann genug. Aber wo genau die Grenze zu ziehen ist, wo der Kommerz gerade noch passt und wo gerade nicht mehr, das zu entscheiden, wäre pure Willkür. Darum sind wir gut beraten, diese Seite von der Konkurrenzwirtschaft halt auch hinzunehmen. Und wenn es als nächstes einem Lichtkünstler gelingt, noch den ganzen Sternenhimmel mit Reklamen zu füllen, sich ärgern bringt leider nichts. Man gewöhnt sich an alles. Aber E-Freiheit bleibt es. Die Produkte, die uns da von Sternenhimmeln oder Bergwänden entgegenleuchten, brauchen wir nicht auch noch zu kaufen.
Ängstlich schauen Touristiker im Tessin auf den Lago Maggiore raus und über auf Italien. Der Schifffahrt auf dem See droht eine Schlankheitskur, weil der italienische Staat spart, wo es nur mehr geht. Fast die Hälfte der Subventionen will Italien seine Schifffahrt auf dem See fortsparen. Das wären Millionen von Euro und würde eben noch den Tessiner Tourismus brechen. Hans-Peter Gschwind.
Wenn man von Locarno oder Ascona über die Brisago-Inseln raus in den Golf von Verbania zu den Borromäischen Inseln ins mondäne Stresa-Fahrt, erlebt man, dass der grossartigste Teil vom Lago Maggiore jenseits von der Schweizer Grenze liegt. 80% von dem See gehören zu Italien. Und darum scheint es nur logisch, was der Fabio Bonetti, Direktor vom Schweizer Tourismusbüro vom Lago Maggiore, in Erinnerung ruft.
È importante ricordare che la navigazione del Lago Maggiore è un monopolio della società di navigazione italiana.
Die Schifffahrt auf dem Lago Maggiore ist zu 100% in italienischen Händen. Wenn also Italien tatsächlich Subventionen um fast die Hälfte kürzt, dann heisst das, dass ab der Ostern bedeutend weniger Schiffe zu Locarno und Ascona an- und ablecken. Und das hat enorme Konsequenzen für den Tourismus im Locarnese, sagt der Tourismusdirektor.
Una enorme importanza. Il lago è il grande attrattore turistico della regione.
Der See ist der grosse Anziehungspunkt für den Tourismus der Region, auch auf der italienischen Seite. Und darum wehren sich die italienische Schifffahrtsgesellschaft und die Regionalpolitiker gegen einen Entscheid von ihrer Regierung. Vorläufig ohne Erfolg und vor allem ohne, dass die Tessiner an den Verhandlungen teilnehmen können.
Come come piccola regione non abbiamo molto da dire se non manifestare la nostra.
Als kleine Region haben sie wenig zu sagen, beturet Fabio Bonetti. Das Einzige, was der Verwaltungsrat vom Tessiner Tourismus machen könnte, sei in einem Brief nach Rom seine Besorgnis formulieren. Der Grund? Das italienische Schifffahrtsmonopol ist in einem Vertrag zwischen Bern und Rom, also auf der Ebene der Länder, festgelegt. Und dieser Vertrag läuft noch bis 2016. Kann man denn nicht darauf pochen, dass Italien im Begriff ist, diesen Vertrag zu brechen?
Sì, questo è un fatto che appunto si vuole appurare.
Tatsächlich will man abklären, ob man eine Vertragsverletzung einklagen kann. Aber sich von der Abhängigkeit von Italien befreien und selber eine Schifffahrtsgesellschaft gründen, das sei nicht möglich, sagt Fabio Bonetti. Die nötigen Investitionen wären viel zu hoch. Darum bleibt im Moment nichts anderes, als zu hoffen, dass die italienischen Seenachbarn, die von diesem Sparentscheid am direktesten betroffen sind, noch umstossen können.
Die Occupy-Bewegung ist gegen gefräsige Banken und gierige Manager und hat aus Protest letzten Herbst den Zürcher Paradeplatz besetzt. Seit dem Rum und dann tücht sie ihm sich die Occupy-Bewegung in einem leichten Winterschlaf, erwacht aber jetzt. Occupy WEF gilt es ab nächster Woche. Nur statt auf dem Paradeplatz wohnen die Leute in einem Iglu-Dorf auf einem Platzeingangs Davos. Gerade jetzt sind sie am Schneesteinen, Schnetzen, am Schaufeln und Eischhäuser bauen und gerade vorhin war der Silvio Leicht in Beine.
Noch sieht es nicht nach einem Protestcamp aus auf dem grossen, tief verschneiten Parkplatz zu Davos. Aber schon bald sollen dort Tippizelte, eine Feldküche und ein Haufen Iglu stehen. Es gibt noch viel zu tun, das weiss auch der David Roth, der Präsident von Juso Schweiz. Dick eingepackt steht er im Schneetreiben.
Es ist ja so, aber das wird jetzt alles gebaut werden. Ein Siedlung steht, ist schon ziemlich eingeschneit. Aber von dem her, solange es schneit, ist es gut. Also, aber wird es nicht werden.
Es sind erst wenige Occupy-WEF-Aktivisten hier heute Morgen. Nur gerade eine Handvoll. Ihre Kollegen, die das Material bringen sollten, sind erst auf dem Weg oder irgendwo auf der verschneiten Strasse in Prättigau stecken geblieben. Die Zeit, die drängt aber. Man muss improvisieren.
Also erstens gehen wir schnell wieder Bergbahnen, glaube ich, von den Schaufeln auslehnen.
Ja, aus können wir nicht einfragen, ob einfach die Schaufeln könnte geben.
Aber jetzt gehen wir schnell auslehnen.
Aha, ja, ist gut.
Kurz darauf aber kommt der David Roth mit zwei Schaufeln zurück. Schließlich will man ja heute Abend schon dort oben übernachten.
Wir werden jetzt mal frei schaufeln. Eben, ein Siegel müssen wir einfach noch frei schaufeln. Und dann hat es jetzt schon mal Übernachtungsplätze. Und dann können wir heute noch zwei Jurten aufbauen. Und dort hat es eigentlich auch schon 16 Plätze von dem her. Von dem her sollten das schon länger.
Andrea Jäger probiert mit den Händen, den Schnee, den es über Nacht gegeben hat, wegzubuddeln. Sie schafft es aus, wenn sie nicht gerade Iglus baut, auf dem Sekretariat von Juso. Diese Art von Protest sei schon speziell. Um die Iglu bauen und dann auch drinnen schlafen, haben wir darum schon noch den einen oder anderen Tipp von Leuten gebraucht, die das schon mal gemacht haben.
Ich habe jetzt für die Geschäftsleitung und das Sekretariat Schlafsäcke geholt und das Militärschlafsäcke und so Zeug. Also wir sind, glaube ich, schon gerüstet und auch klar voraus kommuniziert, dass man muss das Zeug mitnehmen, Matten, Decken. Und das sollte echt gut sein.
Occupy WEF, das ist aber nicht nur im Iglu schlafen. Es soll auch verschiedene Strassenaktionen geben während dem Weltwirtschaftsforum und in einer Woche dann auch eine Kundgebung im Dorf. Bei der Occupy-Bewegung zu Davos sind auch Leute dabei, die schon in Zürich auf dem Paradeplatz gegen die Finanzwelt protestiert haben. Das hier sei jetzt einfach die Fortsetzung in den Bergen, sagt der David Roth.
Ich glaube, es geht um die gleichen Themen. Es geht darum, dass wir nicht wollen, dass einzelne Leute können bestimmen über alle anderen. Das eben gilt one person, one vote und nicht one dollar, one vote. Und in diesem Kontext ist es, glaube ich, wichtig und richtig, am WEF zu protestieren.
Bei den Occupy-WEF-Aktivisten ist man zuversichtlich, dass man nicht mehr lang so einsam schaufeln muss. Noch heute erwarten sie ihre Mitstreiter zu Davos. 20 bis 30 kälteresistente Protestler wollen ab heute eine ganze Woche im Iglu-Dorf übernachten.
Im Iglu am Weltwirtschaftsforum an der Wärme daheim mit Regional Diagonal. In einer Woche wieder. Diese Sendung hat der Roman Portmann gemacht. Mein Name ist Matthias Baumer.
Regional Diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.